ARD.
Noch einmal schlafen, dann steigt das große Finale und der Favorit, der ist bereit, sagt unser Reporter Jakob Rüger.
Die Spanier wirken sehr locker und entspannt. Man hört aus dem spanischen Camp, dass es eine Menge Späße und lockere Atmosphäre gibt.
Southgate, der englische Trainer, freut sich aufs Finale, findet es aber schwierig, dass er einen Tag weniger Vorbereitung hat als das beste Team des Turniers, wie er sagt.
We've come here to win. We play the team who've been the best team in the tournament and we have a day less to prepare, so it's a huge task.
Für England ist es das erste große Finale außerhalb von London, aber zumindest in ihrer Unterkunft haben sie sich sehr heimisch gefühlt, sagt unser Reporter Philipp Weißkirch.
Denn direkt am Hotel gibt es feinsten englischen Rasen und dort wurde vor Turnierstart nochmal extra für die Engländer die Wembley-Mischung gesät.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Matchday minus eins. Noch einen Tag bis zum großen Finale. Wir sind der Podcast gewordene Countdown. Anne Hild ist da.
Hi.
Hallo Anne, mein Name ist Tobi Schäfer. Heute ist nochmal spielfrei, weil es gibt kein Spiel um Platz drei.
Ja.
Was du sehr vermisst.
Ich finde es schon ein bisschen schade. Also ich finde, es gibt den Teams, die im Halbfinale ausgeschieden sind, nochmal die Möglichkeit, sich mit einem Sieg zu verabschieden. Und es gibt mir die Möglichkeit, nochmal Fußball zu gucken.
Ich brauche es wirklich nicht. Frage jetzt mal ernsthafte Frage, wer braucht das? Du willst doch als Spieler dann auch wirklich, wenn du ausgeschieden bist, nach Hause, in den Urlaub. Wir können nicht über zu viel Belastung der Spieler reden und ihnen dann noch so ein unnötiges Spiel aufs Auge drücken.
Ja, das kommt ja halt auch noch aus Zeiten, als weniger Teams bei der EM dabei waren. Ja. Da gab es das ja noch.
Wer redet schon in 20 Jahren noch davon, ich bin mal Dritter bei der EM geworden. Also.
Ey, aber Bronze ist, finde ich, bei so einem Turnier immer noch schöner als Silber.
Wir machen es ja beim DFB-Pokal auch nicht, in der Champions League gibt es es auch nicht. Es gibt eine Ausnahme, wenn das Heimteam am Ende nochmal ein Heimspiel kriegt, so wie 2006 mit Deutschland, dann finde ich das Spiel um Platz 3, dann sollte man es kurzfristig einführen. Vielleicht als Vorspiel direkt vorm Finale.
Ja, oder bei Olympia, finde ich, ist das halt auch so eine olympische Bronzemedaille, ist halt schon auch was wert.
Stattdessen nutzen wir jetzt die Zeit, um erstmal zu gratulieren. Lamine Yamal, über den wir viel gesprochen haben bei dieser Europameisterschaft, wird nämlich heute am 13. Juli 17 Jahre alt.
Ja, der ewig 16-Jährige hat es jetzt geschafft, er ist 17.
Wir verzichten auf das Singen. Ist das okay für dich?
Das ist sehr okay für mich.
Ich glaube, es wird morgen für die Engländer trotzdem kein Kindergeburtstag, um den Gag nicht liegen zu lassen. Und weißt du, wer gestern Geburtstag hatte? Auch oft Thema gewesen im Zusammenhang mit Lamine Yamal, Nico Williams.
Ja, dann ist es Nico Williams.
Ja, er ist 22 Jahre alt geworden. Sie sind beide Sternzeichen Krebs und deswegen habe ich mal ihr Horoskop für den Finaltag rausgesucht.
Und?
Für die beiden. Da steht drin, sie bekommen eine tolle Chance, Saturn verscheucht ihre Probleme, welche Probleme eigentlich, und stärkt sie. Vorsicht, ein anderer Krebs versucht, sie in die falsche Richtung zu drängen. Denn weißt du, wer noch Krebs ist?
Wer denn?
Jude Bellingham.
Wow.
Er hatte Ende Juni, 29. oder so, ist er 21 geworden. Und außerdem, wenn wir jetzt schon hier Geburtstage feiern, müssen wir bei den Engländern auch noch Mark Gay gratulieren. Der hat heute Geburtstag und gestern Luke Shaw.
Also Happy Birthday und Feliz Cumpleaños.
Und alle können sich eben ein großes Geschenk machen. Apropos feiern, Declan Rice von den Engländern will im Falle eines EM-Triumphes zum ersten Mal ein richtiges Bier trinken. Mhm. Also klar, du musst England natürlich verlassen, um ein richtiges Bier zu trinken. In seinem Falle wäre es aber sein erstes Bier, denn er mag grundsätzlich kein Bier. Er hat aber gesagt, wenn wir wirklich den Titel holen sollten, dann halte ich mir die Nase zu und trinke endlich mal ein Bier.
Das kann ich aber nicht verstehen, weil wenn du was zu feiern hast, dann trink doch irgendwas, was dir schmeckt.
Kann er ja auch noch. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Apropos Bier, auch da will ich die Zahlen euch nicht verschweigen. Eine deutsche Brauerei hat gesagt, die EM war jetzt gar nicht so ein krasser Gewinn für die Brauereien in Deutschland. Gab also nicht so einen übermäßigen Bierboom. Und die Deutsche Bahn, die hat auch schon so ein bisschen Bilanz gezogen und den Reise-Europameister gekürt. Kennst du ihn?
Ja, ich bin's nicht.
Es geht, also wenn man jetzt sich die Teams anguckt. Team Rumänien ist am häufigsten mit der Bahn gefahren.
Okay, also
6-mal.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass Reise-Europameister tatsächlich die Spanier sind, weil die haben ja einmal so, die sind in Berlin gestartet, sind dann nach NRW gekommen, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, glaube ich, und dann über Stuttgart nach München und jetzt zurück nach Berlin. Also einmal Deutschland umrundet sozusagen, nur den Norden haben sie ausgelassen.
Ich hätte gedacht, die Engländer, weil sie so spät im Turnier angekommen sind. Lass endlich mal sportlich werden, Anne.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee.
Spanien gegen England, das große Finale bei der Europameisterschaft. Spanien natürlich immer noch Favorit, da sind wir uns einig, oder? Weil man hat so das Gefühl, die Engländer werden gerade auf Augenhöhe geredet.
Ja, also das kannst du halt, finde ich, nach einer guten Halbzeit jetzt auch nicht sagen, dass sie genauso gut sind. Wenn du die Spieler auf dem Papier direkt vergleichst, glaube ich schon. Also da hat Spanien seine Stärken, hat England seine Stärken und dann könnte das ein ebenbürtiges Finale sein, aber bei wenn du einfach nur das nimmst, was bisher im Turnier passiert ist, dann haben die Engländer eigentlich keine Chance.
Was mir bei den Spaniern ein bisschen Sorgen macht, sie haben ja alle Spiele gewonnen und hatten noch nicht so einen richtigen Aussetzer. Wenn sie sich den jetzt fürs Finale aufgehoben haben, wäre schlechtes Timing.
Ja, aber eigentlich, wenn du so drin bist, also für Spanien könnte ich mir fast vorstellen, dass es blöd war, dass jetzt 3 Tage bzw. 4 Tage ja für die Spanier dazwischen liegen, bis es dann wieder ins Finale geht, dass du halt sehr intensiv Zeit hast, dich darauf vorzubereiten und vielleicht am Ende zu gut vorbereitet bist und von den Engländern überrascht werden kannst.
Wie ist die Lage bei den Spaniern an Matchday -1? Wir gucken uns das mal genau an. Jakob Rüger hat die Spanier beobachtet und guckt mal, ja, wie selbstbewusst sind die denn vor dem Finale?
Die Spanier wirken sehr locker und entspannt. Man hört aus dem spanischen Camp, dass es eine Menge Späße und lockere Atmosphäre gibt rund beim Training der Mannschaft, die natürlich auch weiß, was sie für einen Weg bis in dieses Endspiel hinter sich gebracht hat. Alle großen Nationen geschlagen hat, den WM-Dritten Kroatien, Gastgeber Deutschland, Vize-Weltmeister Frankreich und jetzt warten eben die Engländer auf die Spanier, die seit 14 Spielen ohne Niederlage sind. Die letzte Pleite gab's im Frühjahr 2023, lang ist es ja, ein 0-2 gegen Schottland. Sie sprühen also vor Energie, vor Begeisterung und vor Selbstvertrauen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, welchen begeisternden Fußball die Spanier gespielt haben. Mit Dani Olmo, mit Lamine Yamal und natürlich auch mit Nico Williams. Das sind auch die 3 Spieler, auf die der Cheftrainer Luis de la Fuente in diesem Finale baut. Also für Spanien ist eigentlich alles angerichtet für das große Finale in Berlin.
Jakob Rüger über die Spanier und der Trainer Luis de la Fuente, der erwartet von den Engländern viel Physis, also so wie man sie kennt. Er selbst will Ballbesitz, schließt aber Konter nicht aus. Also genau das Spanien, das wir jetzt einfach auch wochenlang gesehen haben. Ne? Die können irgendwie ja alles.
Ja, und ich finde, die haben sich ja auch, Deutschland war ja auch sehr körperlich, allein Toni Kroos, was der da am Ende gegen die Spanier gespielt hat. Und davon haben die sich ja auch gar nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Er sagt aber auch, in einem Finale ist es ganz wichtig, keine Fehler zu machen. Könnte natürlich bedeuten, dass sie dann automatisch da auch ein bisschen vorsichtiger werden und nicht so viel Risiko gehen.
Ja, das haben wir ja oft im Finale, dass es erstmal sehr, sehr abwartend ist, weil jeder das Gefühl hat, wer den ersten Fehler macht, der verliert dann auch dieses Spiel. Ich fände es schade. Also ich finde, wenn die Engländer so spielen würden wie am Anfang gegen die Niederlande und die Spanier, so wie sie es über weite Strecken des Turniers gemacht haben, dann hätten wir halt ein sehr schönes Finale.
Bei England ist es ja so, die waren bisher immer in Rückstand in den K.O.-Spielen. Das wollen die bestimmt jetzt vermeiden, weil das wird natürlich gegen Spanien noch ein bisschen schwerer, den Rückstand aufzuholen. Was heißt das für die? Dann auch eher noch defensiver oder doch mutiger, um vielleicht selber früh in Führung zu gehen? Was macht Southgate da?
Ich glaube, sie versuchen schon selbst früh in Führung zu gehen. Die Frage ist halt, ob die Spanier sie lassen. Weil die haben ja halt auch schon eine starke Defensive und da musst du dann auch erstmal durchkommen. Und ja, je nachdem, wie Bellingham ins Spiel kommt, wie Kane dann auch ins Spiel kommt, weil gegen die Niederlande hat es ja auch einen Elfmeter gebraucht, um dann überhaupt mal zu treffen.
Und wenn du großes Risiko gehst, kontern können die Spanier ja eben auch, haben wir ja gesagt und haben wir auch häufig gesehen. Auf jeden Fall ist es für den Trainer Gareth Southgate so, der ist, also eine krassere Wandlung kann man ja bei einem Turnier nicht vollziehen, also zumindest so in der Wahrnehmung nach außen. Er war eigentlich irgendwann so das Sinnbild für das englische Scheitern oder für das miese Spiel. Auch in seiner Heimat wurde er sehr kritisiert und jetzt ist er from zero to hero quasi.
Ja, innerhalb eines Spiels, ne? Also ja. Er hatte halt einfach, glaube ich, Glück, dass dieser Wechsel funktioniert hat, weil sonst, wenn du Kane rausnimmst, dann muss es halt funktionieren, ansonsten bist du der Depp der Nation.
Ich habe auch da erst gedacht, du warst ja im Stadion, wir haben in der Redaktion beim Gucken die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er Kane und Foden rausgenommen hat, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so der, Sargnagel ist immer ein blödes Wort, aber ne, ihr wisst, was ich meine, genauso wie er dann damals beim letzten Elfmeterschießen die Elfmeterschützen ja bestimmt hat, wie sie dann eben auch geschossen haben, und so im Nachhinein dann wirklich der komplett richtige Wechsel. Watkins und Palmer bereiten das Siegtor vor und jetzt wollen irgendwie alle, dass Southgate weitermacht.
Ja, dann siehst du mal, wie ein Moment alles verändern kann im Fußball.
Die Unterstützung für ihn in der Heimat wird auch größer. Gary Lineker hat zum Beispiel auch gesagt, mir ist es total egal, was wir für ein Fußball spielen. Hauptsache endlich mal dieser verdammte Titel. Ich meine, die warten 58 Jahre auf einen Titel. Man gönnt es ihnen dann doch irgendwie schon, ne? Das Mutterland des Fußballs.
Ja, also für die Fans, diese Sehnsucht, das hast du dann halt auch wirklich in Dortmund gemerkt. Deswegen würde ich es ihnen gönnen, aber ich finde, jetzt wo Deutschland dann halt auch raus ist, sollte bitte das Team gewinnen, das den besten Fußball spielt.
Du hast eben angesprochen, dass die Spanier einen Tag mehr Vorbereitungszeit haben. Glaubst du, das spielt irgendwie eine Rolle?
Ich fand es überraschend, weil Southgate ja genau das moniert hat, weil er gesagt hat, so, ey, wir haben einen Tag weniger, wir spielen gegen das beste Team des Turniers. Und ich dachte, ja komm, es ist ein Tag, das sind alle Profis. Aber dann habe ich mir das mal so ein bisschen genauer angeguckt, wie das in den vergangenen Jahren bei den EMs war. Und er hat tatsächlich recht. Also vor allem in der jüngeren Vergangenheit war es so, dass das Team, das das erste Halbfinale gespielt hat, meistens auch den Titel geholt hat. Mhm. Da gab es nur ganz wenige Ausnahmen. Und wenn du dann aber ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückguckst, gut, da gab es dann ja auch diese Spiele mit Zwischenrunde, wo es gar kein echtes Halbfinale gab. Da war das dann nicht mehr ganz so eindeutig. Aber das erste Mal, dass die Halbfinals nicht am gleichen Tag waren, war bei der WM 66.
Wer die gewonnen hat, wissen wir.
Und die Engländer haben das zweite Halbfinale gespielt. Also da hat sie ihnen tatsächlich in die Karten gespielt.
Wie ist der Puls bei den Engländern an Matchday minus eins? Unser Reporter Philipp Weiskirch, der hat das rausgefunden. Der war nämlich im Quartier der Engländer.
Man hätte es wissen können, dass es die englische Mannschaft weit schafft bei dieser Europameisterschaft. Denn der Chef des Luxushotels in Blankenhain in Thüringen, dort wo die englische Mannschaft untergebracht ist, der hat schon weit vor Turnierstart gesagt, egal wen ich beherberge, ich nehme nur den künftigen Europameister. Also der hatte vielleicht schon so eine Vorahnung. Trotzdem, ein Schritt ist es noch bis zum Titel. Jetzt heißt es Berlin Calling, 1945 Abschlusspressekonferenz im Olympiastadion. Davor um 12:30 Abschlusstraining, aber nochmal in Blankenhain, in the middle of nowhere. Dort, wo sich die englische Mannschaft sehr wohl gefühlt hat. Ich war die Tage mal da und habe mit englischen Kollegen gesprochen und die haben bestätigt, dass es den Spielern wirklich an nichts gefehlt hat. Ich fand die Stimmung auch locker, zum Beispiel bei der Pressekonferenz. Da gibt's immer vorher ein Duell an der Dartscheibe zwischen einem Spieler und einem Journalisten. Könnte man beim DFB vielleicht auch mal einführen. So mit Jamal Musiala eine Runde kniffeln, bevor dann die Fragerunde startet. Aber im Ernst, bei den Engländern alles da, was man braucht. Golfplatz, Paddle-Tennisplatz und natürlich auch perfekte Trainingsbedingungen. Denn direkt am Hotel gibt es feinsten englischen Rasen. Und dort wurde vor Turnierstart nochmal extra für die Engländer die Wembley-Mischung gesät. Und jetzt wollen die Engländer ernten. Und zwar den Titel gegen Spanien.
Also wenn überhaupt, würde ich Stadtland Fluss gegen Thomas Müller spielen.
Oh, ich glaube, der ist da nicht schlecht.
Ja doch, es gibt doch dieses Video mit Goretzka, wo er dann bei Land Holland hat. Und Goretzka sagt so, ey, Moment, das sind die Niederlande. Und Müller sagt dann, ja, dann bei D oder was, wegen die Niederlande.
Kommen wir nochmal zurück zu den Engländern. Was glaubst du, was ist für die wirklich drin im Finale?
Ich glaube nicht, dass viel für die drin ist. Weil, also wenn sie jetzt das Halbfinale komplett durchgehend so überzeugend gespielt hätten. Also klar, du kannst halt diesen Last-Minute-Treffer, die Euphorie ein bisschen mitnehmen. Aber dafür ist meiner Meinung nach auch einfach zu viel Zeit dazwischen, wenn du dann halt eben diese drei spielfreien Tage hast. Und ich glaube, Spanien hat das so abgezockt im ganzen Turnier gemacht. Spanien hatte auch eindeutig die schwierigeren Gegner im Turnierverlauf. Deswegen würde es mich sehr wundern, wenn England da was holen könnte.
Das ist das Offensichtliche. Aber im Fußball spielen ja auch viele weiche Faktoren eine Rolle. Ich glaube, dass ganz viel natürlich auch wie immer im Kopf entschieden wird. Es ist einfach diese Sehnsucht nach dem Titel. Es ist das verlorene Finale vor 3 Jahren. Mhm. Daraus ziehst du ja dann vielleicht auch immer noch Kraft. Jens sagte, es ist das erste Finale außerhalb von Wembley, also vielleicht ist deswegen der Druck auch nicht ganz so hoch, obwohl er natürlich riesengroß ist aus der Heimat und irgendwie sind die Engländer mal dran, das sagen wir auch schon seit Jahrzehnten, aber dieses Land hat das ja schon irgendwie mal verdient.
Aber ich finde, es ist halt genau dieses Ding, die Engländer haben diese Sehnsucht, diesen Druck, die wollen unbedingt den Titel jetzt auch nach dem verlorenen Finale und bei Spanien ist es halt so, du hast jetzt eigentlich den Startschuss für eine neue goldene Generation. Das heißt, die können sich auch denken, naja, wenn es diesmal nichts wird, ist halt in 4 Jahren die nächste EM, davor ist noch eine WM. Die können da, glaube ich, ein bisschen befreiter dran gehen.
Tragen aber natürlich den Rucksack des Favoriten mit sich. Vielleicht ist das doch auch sehr schwerwiegend, dass alle denken, die Spanier machen das. Und genau daran scheitern sie dann jetzt.
Sie waren aber das ganze Turnier eigentlich in jedem Spiel der Favorit.
Ich glaube an ein Elfmeterschießen und wie es die Geschichte oder die Ironie der Geschichte will, gewinnt England dann im Elfmeterschießen gegen Spanien. Wir gehen morgen noch ein bisschen genauer auf die Partie ein, gucken dann nochmal auf ein paar Personalien und bevor wir euch jetzt in den Matchday minus eins entlassen, verweisen wir schon mal auf die Zeit nach der Europameisterschaft. Da hat Anne was vor, du bist in Paris?
Nee, ich bin in Mainz, wo wir uns dann treffen. Also der größte Teil des ARD-Teams ist ja in Mainz. Während Olympia und von da aus senden wir dann für euch.
Genau, das nächste große Sportereignis steht an. Die Olympischen Spiele in Paris beginnen am 26. Juli. Und die Sportschau hat auch dann wieder einen Podcast für euch. Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Kerstin Hermes und Moritz Casalet. Beide haben uns eine Nachricht geschickt. Moritz übrigens live von der Tour de France. Der ist ja gerade noch, also der hat auch aktuell viel Stress. Und die beiden erklären mal, was sie in dem Sportschau-Olympia-Podcast denn genau vorhaben.
Hi Anne, hi Tobi. Vielen Dank, dass wir in eurer Show schon mal ein bisschen Werbung machen dürfen für unseren Podcast. Ja, also was haben wir genau vor? Oder vielleicht erstmal, wo sind wir da überhaupt? Also wir produzieren direkt aus dem Deutschen Haus, da wo die Sportlerinnen und Sportler dann hoffentlich auch abends Medaillenpartys feiern. Dieses Deutsche Haus ist in einem Fußball- und Rugbystadion im Stade Jean Bouin und da ist unser Studio in einer Loge. Also das heißt, wir sind auch ganz nah dran an den Sportlerinnen und Sportlern. Wir erscheinen tatsächlich zweimal am Tag, einmal am frühen Morgen und dann nochmal am Nachmittag. Morgens ist es eher so eine Art Update mit allem, was am Vorabend dann noch passiert ist, welche Medaillen gab es eine krasse Party vielleicht im Deutschen Haus und was erwartet uns dann an dem jeweiligen Tag. Und was wir nachmittags machen, kann euch Moritz mal kurz erklären.
Ja, gerne. Ich grüße euch schon aus Frankreich. Ich bin bei der Tour de France und fahre von hier aus direkt nach Paris zu Olympia und freue mich mega auf die Spiele. Endlich wieder mit Zuschauern. Das war ja in Tokio und Peking Corona-bedingt noch ein bisschen anders. Es wird eine super Stimmung überall sein, weil die Franzosen sind sehr sportverrückt und das alles in ganz tollen Locations. Und wir nehmen euch überall mit hin, vielleicht auch dahin, wo die Kameras nicht hinkommen und liefern euch die größten und schönsten Emotionen dieser Spiele, haben die besten Reportagen und führen ganz viele Interviews. Gerade am Nachmittag haben wir mehr Zeit und haben viele Sportlerinnen und Sportler vor den Mikros und auch Experten. Vielleicht reden wir auch mal über Doping und Sportpolitik. In jedem Fall sind wir ganz nah vor euch dran und liefern euch das nach Hause, was ihr so am Fernseher vielleicht nicht sehen könnt. Also ich freue mich sehr auf die Spiele und wünsche euch jetzt noch ein schönes Finalwochenende.
Das alles gibt es also im Sportschau Olympia Podcast. Wenn ihr da EM-Gefühl noch so ein bisschen weiter haben wollt und das weiterleben wollt, Olympische Spiele sind im Prinzip ja auch immer ein Fußballturnier.
Ne? Ja, nur ohne Deutschland. Also nur, zumindest bei den Männern. Die Frauen sind ja mit dabei.
Die deutschen Männer sind nicht vertreten, aber die deutschen Frauen um Trainer Horst Rubesch sind mit dabei. Das wird sicher ein Highlight. Also der Sportschau Olympia Podcast könnt ihr euch schon mal merken für die Zeit nach der EM und während den Olympischen Spielen. Dabei sein ist alles natürlich.
Wir verlinken den auch auf jeden Fall in den Shownotes.
Und morgen dann wieder das nächste Sportschau EM Update am großen Finaltag. Bis morgen.
Ciao.